Info 3 Mittag.
Proteste in Ägypten. Die Polizei geht mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Proteste in Thailand. Tausende gehen gegen Premierministerin Shinawat auf die Straße. Tod eines TV-Stars. Larry Hagman, der Bösewicht aus der Serie Dallas, stirbt mit 81 Jahren. Das Wetter, es bleibt weiterhin freundlich und trocken bei 9 bis 14 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
In Ägypten hält die Spannung an. Die Polizei ging am Morgen mit Tränengas gegen Kritiker von Präsident Mursi in Kairo vor. Das berichteten Anwohner. Nach dem gestrigen Massenprotest gegen die Ausschaltung der Justiz durch Mursi hatten einige hundert Demonstranten die Nacht im Freien verbracht. Der Versuch des islamistischen Präsidenten, seine Macht auf Kosten der Justiz zu vergrößern, wird auch von einigen westlichen Regierungen kritisiert. Auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat die Polizei Tränengas eingesetzt. Dort riefen Regierungsgegner zu einer Großdemonstration gegen die Politik von Premierministerin Shinawat auf. Als Demonstranten versuchten, eine Straßensperre zu durchbrechen, griff die Polizei ein. Es gab nach Spitalangaben mehrere Verletzte. Nach Angaben der Behörden demonstrierten bisher 10.000 Personen. Das Regierungsviertel wird von 20.000 Polizisten bewacht. In der Türkei gibt es offenbar immer mehr Hinweise, dass der frühere Präsident Özal vergiftet wurde. Türkische Medien berichteten, in der Leiche seien mehrere Giftstoffe gemessen worden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Auch Özals Familie geht von einem Mord aus. Özal war von 1989 bis zu seinem Tod 1993 türkischer Staatspräsident. In den USA hat das Personal der größten Warenhauskette Walmart Proteste durchgeführt und teilweise auch gestreikt. Die Gewerkschaft verlangt mehr Lohn, einen anständigen Umgang des Konzerns mit seinen Angestellten und eine bezahlbare Krankenkasse. Walmart beschäftigt 1,3 Millionen Angestellte. Der Durchschnittslohn beträgt nach Angaben der Gewerkschaft kaum 9 Dollar, nach Angaben von Walmart 13 Dollar pro Stunde. In New York können die Autofahrer ihre Tanks wieder ohne Einschränkungen füllen. Wie die Behörden mitteilten, wird die Rationierung von Benzin aufgehoben. 85% der Tankstellen seien wieder in Betrieb. Das Benzin war knapp geworden, nachdem der Wirbelsturm Sandy vor 2 Wochen Teile der Infrastruktur zerstört hatte. Seither durften die Autofahrer in New York je nach Endziffer ihrer Autonummer nur an geraden oder ungeraden Tagen tanken. Im Alter von 81 Jahren ist in Dallas der Schauspieler Larry Hagman an Krebs gestorben. Hagman wurde in den 80er Jahren als skrupelloser J.R. Ewing in der Fernsehserie Dallas weltberühmt. Er spielte den intriganten Erdölmanager, der seinen treuherzigen Bruder austricksen will. In der Gemeinde Döttingen im Kanton Aargau wird die Gemeindesteuer um 1/3 erhöht. Grund dafür sind die tieferen Gewinne des Energiekonzerns Axpo, der in der Gemeinde die Atomkraftwerke Betznau 1 und 2 betreibt. Dadurch würden der öffentlichen Hand Steuereinnahmen in Millionenhöhe entgegen, hieß es zur Begründung. Bisher war Döttingen die steuergünstigste Gemeinde im Kanton Aargau.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Deutschland versenkt die Abgeltungssteuer. Ein Nein mit Signalwirkung.
So wird es sehr schwer werden, dass sich diese Lösung innerhalb der Europäischen Union durchsetzt,
sagt unser Experte. Uns erklärt, wieso. Dann, wie die Rebellen in Kongo Angst und Schrecken verbreiten, aber überzeugt sind, Probleme zu lösen. Und wie ein fieses Lachen einen Schauspieler weltberühmt gemacht hat. Der Nachruf auf Dallas-Schauspieler Larry Hagman. Das alles gibt's gleich nach Wetter und Verkehr.
Es ist weiterhin freundlich und trocken. Morgen ist es in der Jura-Region bewölkt und stellenweise fällt etwas Regen. Die Temperatur reicht 9 bis 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Gelassen zurückhaltend. So die Reaktionen der offiziellen Schweiz auf das deutsche Nein zum Steuerabkommen. Es gäbe ja die Abkommen mit Österreich und Großbritannien. Außerdem sei man mit weiteren Ländern noch am Verhandeln. Fazit: Die Schweiz setzt weiter auf die Idee einer Abgeltungssteuer. Allerdings, der Bankenprofessor Teodoro Cocca, der sich seit Jahren mit dem Bankgeheimnis beschäftigt, ist da skeptisch. Priscilla Imboden.
Ein grosser Rückschlag für die offizielle Strategie des Schweizer Finanzplatzes. Das bedeutet der Entscheid aus Deutschland, sagt Teodoro Cocca, der an der Johannes Kepler Universität Linz und an der Universität Zürich lehrt.
Es erscheint mir nun sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Strategie einer Abgeltungssteuer in Zukunft in Europa in irgendeiner Weise durch die Schweiz umsetzbar sein wird.
Denn Deutschland wäre als wichtigstes europäisches Land ein zentraler Pfeiler gewesen für die Abgeltungssteuerstrategie der Schweiz.
Weil natürlich Deutschland dann innerhalb der Europäischen Union eine starke Stimme, eine mächtige Stimme gewesen wäre, um diese Abgeltungssteuerlösung auch generell für die gesamte Europäische Union dann vielleicht eines Tages umsetzen zu können.
Die Strategie könnte nur noch dann aufgehen, wenn die Schweiz etwa Frankreich und Italien auf ihre Seite ziehen könnte. Ein unwahrscheinliches Szenario, findet der Bankenprofessor. Nach dem deutschen Nein erwartet er sogar, dass auch Italien von einem solchen Abkommen absieht. Und mit Frankreich verhandelt die Schweiz noch gar nicht. Unter der Regierung des Sozialisten François Hollande ist dies ohnehin unwahrscheinlich. Die Abgeltungssteuerstrategie stehe damit auf tönernen Füßen, folgt Teodoro Cocca.
So wird es sehr schwer werden, dass sich diese Lösung innerhalb der Europäischen Union durchsetzt. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich werden nun diejenigen Kräfte, die einen direkten Informationsaustausch verfolgen, über Wasser bekommen und wahrscheinlich sich nun durchsetzen.
Der automatische Informationsaustausch sei für den Finanzplatz eine schlechte Lösung, findet Teodoro Cocca, der auch Banken berät. Aber sie sei die wahrscheinlichste. Seiner Meinung nach soll sich die Schweiz nun darauf einstellen und sich frühzeitig überlegen, was sie im Gegenzug einfordern könnte.
Info 3 Mittag.
Alarmierend. So bezeichnet ein Sprecher der UNO-Friedenstruppen die Lage im Kongo. Die Rebellen mit dem Namen M23 seien weiter auf dem Vormarsch. Die Menschen leben in Angst. In der Nacht auf heute hat die UNO Dutzende Menschen, die besonders gefährdet waren, auf UNO-Stützpunkte in Sicherheit gebracht. Die Rebellen ihrerseits sehen sich als Befreier. Antje Dierkans berichtet.
Ein rostiger Riegel vor einem Container voller Waffen. General Kasarama, einer der Anführer der M23-Rebellen, schreitet sein Lager ab. Am Hafen in der Provinzhauptstadt Goma sammeln die Kämpfer, was sie nach eigener Aussage der kongolesischen Regierungsarmee abgenommen haben. Viel Munition, Granaten und vor allem Raketenwerfer, die eine Reichweite von 20 Kilometern haben. Das alles zeigt, dass Präsident Kabila schon immer die Absicht hatte, Krieg zu führen, sagt Kasarama. Er geht gegen die Bevölkerung vor. Diese Waffen sind sehr gefährlich. Sie sind nicht dazu gedacht, im eigenen Land gebraucht zu werden. Die Rebellen geben sich als Befreier. Eigentlich wollen sie auch nicht mehr M23 genannt werden, sondern Revolutionäre Armee des Kongo. Seit sie Anfang der Woche Goma erobert haben, feiern die Kämpfer nur Erfolge. Angeblich sind schon hunderte Regierungssoldaten und Polizisten zu ihnen übergelaufen. Kasarama ließ sich im Stadion der Stadt bejubeln. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass es den Menschen besser geht. Das ist doch kein Verbrechen, wenn man Probleme löst. Nur wenige Kilometer von Goma entfernt kämpfte die M23 gleichzeitig gegen Regierungstruppen. Der General selbst hat die Devise ausgegeben: Wir ziehen bis zur Hauptstadt Kinshasa. Nach einem Bericht des UN-Gesandten in der Region rekrutieren die Rebellen auch Kinder. Sie morden und vergewaltigen. Die M23 setzt sich aus Tutsi zusammen, genau wie die Regierung Ruandas. Kongo wirft dem Nachbarland darum vor, die Kämpfer zu unterstützen. Im Moment profitieren die Rebellen in jedem Fall davon, dass sie Insiderwissen haben. Bis Anfang des Jahres gehörten sie noch selbst den Regierungstruppen an. Ich habe gedient, sagt Kasarama. Ich kenne mich auch in der Verwaltung aus. Wir sind alle Söhne dieser Armee. Für die Menschen im Osten des Kongo macht es kaum noch einen Unterschied, von wem sie terrorisiert werden. Seit Jahrzehnten leiden sie unter wechselnden Milizen und auch unter den Regierungssoldaten, die genauso plündern und töten. In Goma ist nur 3 Tage nach den Kämpfen wieder Ruhe eingekehrt, auch wenn alle noch vorsichtig sind. Die Leute haben weiter Angst, meint Obstverkäuferin Alfonsin. Ich bin heute gar nichts losgeworden, weil kaum jemand auf der Straße ist. Viele sind geflohen. Bis zur Grenze nach Ruanda sind es nur ein paar Kilometer. Die Zurückgebliebenen zeigen sich schicksalsergeben. Wir werden jeden unterstützen, der uns Frieden bringt, sagt Motorradtaxifahrer John, egal ob es die M23-Kämpfer sind oder andere. Antje Diekans, Goma.
Info 3, Mittag.
Im Fernsehen ließ er sich von Flaschengeist Genie bezaubern und spielte den skrupellosen Ölmagnaten in Dallas. Im wahren Leben war er einer der Vorkämpfer der Solarindustrie in den USA. Nun ist der Schauspieler Larry Hagman im Alter von 81 Jahren gestorben. Wolfgang Stufflesser.
Wer diese Lache mal gehört hat, der vergisst sie so schnell nicht. Durch sage und schreibe 356 Folgen meckerte sich der fiese J.R. Ewing alias Larry Hagman. Diese Rolle prägte sein Leben. Hagman spielte den texanischen Ölbaron in der Serie Dallas 13 Jahre lang, von 1978 bis 1991. Geschätzte 300 Millionen Zuschauer in mehr als 50 Ländern wollten sehen, wie Larry Hagman als J.R. seiner Frau Sue Ellen, seinem Bruder Bobby und dem Rest der Familie das Leben schwer machte. J.R., das war im Fernsehen der 80er der Inbegriff des Bösen.
Morgen früh, wenn hier sauber gemacht wird, wird man sie mit dem übrigen Dreck rausfegen. Es sei denn, sie tun das einzig Ehrenwerte. Sie steigen in den Fahrstuhl, fahren aufs Dach und springen runter, hä?
Hagman selbst galt bei seinen Kollegen als ausgesprochen charmant. Mit der fiesen Figur des J.R. teilte er nicht viel mehr als die Herkunft. Auch Hagman stammt aus Texas, wurde dort 1931 als Sohn einer Schauspielerin und eines Staatsanwalts geboren. Vom Produktionsassistenten am Theater arbeitete er sich über Nebenrollen hoch bis zu seinem ersten großen Erfolg. In den 60ern war Hagman in der Serie Bezaubernde Genie der Astronaut Tony Nelson, dessen Leben durch einen weiblichen Flaschengeist kräftig durcheinandergewirbelt wird. Neben der Schauspielerei engagierte sich Hagman auch politisch und galt unter anderem als Frontmann der amerikanischen Solarindustrie. Privat musste Hagman immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. Schon in der Schulzeit habe er zu viel Alkohol getrunken, sagte er, und 40 Jahre nicht damit aufgehört. Als Spätfolge bekam er 1995 eine neue Leber transplantiert. Voriges Jahr erkrankte Larry Hagman an Kehlkopfkrebs, ließ sich dadurch aber nicht davon abhalten, in einer Neuauflage von Dallas mitzuspielen. In Ruhestand soll ich gehen, wo die Sache doch viel Geld einbringt und mir so viel Spaß macht? Auf keinen Fall. Ich denke, das hier wird eine ganze Weile dauern. Vielleicht nicht die vollen 13 Jahre wie damals, dann wäre ich 94.
I'd be 94 years old.
Doch den Bösewicht Krebs konnte sogar J.R. Larry Hagman am Ende nicht besiegen. Seine Familie sagt, er sei bei seinem Tod im Kreise seiner Nächsten gewesen und so friedlich gestorben, wie er sich das gewünscht habe.
Das war Info 3 am Samstagmittag, gut informiert in einer Viertelstunde. Mein Name Andrea Abbühl.